Man muss im Grunde erstmal alles einpflegen in die Software, was man an Informationen so besitzt. Das sind Vermessungsdaten, das sind Uferinformationen, die Randbebauung an Ufern und so weiter. Und kann dann daraufhin auch ein richtig aussagekräftiges Modell erstellen, welches Hochwasserszenario bei welchem Regenansturm oder sowas in der Art dann sich ergibt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Cut Talk. Wir sprechen hier über alle Themen, die irgendwie mit Computer-Aided Design zusammenhängen. Gilt das auch für eins der viel diskutierten Themen unserer Zeit, nämlich dem menschengemachten Klimawandel? Auf jeden Fall, denn Hochwasserereignisse sind in den vergangenen Jahren zu einem immer größeren Problem geworden. Und Hochwasserschutzmaßnahmen, also beispielsweise Flussregulierung, Deiche, Dämme, die müssen auch geplant werden. Und üblicherweise mit CAD, und darüber spreche ich heute mit Alexander Kraus von CGS Labs. Hallo Alex.
Hallo Jörg. Hallo, danke für die Einladung.
Gut, dann springen wir gleich rein. Es gab jetzt so ein paar ganz dramatische Ereignisse wie das Ahr-Hochwasser oder jetzt vor ein paar Monaten in Spanien mit riesigen Überflutungen, mit vielen Toten. Das sind zwar auch Folgen des Klimawandels mutmaßlich, aber andere Sachen, nämlich regelmäßige Flusshochwässer und ähnliches, darauf muss man sich einstellen. Und dafür gibt es CAD, um sowas zu planen. Erzähl du doch mal, was ihr anbietet und wie ihr das macht.
Also unsere Software, die wir da im Angebot haben, die wir jetzt seit kurzem in Deutschland vertreiben, die heißt AquaTerra. Und die wird von unserem Haus, also von CGS Labs, seit gut 20 Jahren entwickelt, ständig weiterentwickelt. Aber jetzt haben wir zum ersten Mal die Einführung dieses Produkts in Deutschland. Und ja, also eigentlich sind wir ja in dem Straßenentwurf und im Schienenbau zu Hause. Aber mit AquaTerra, was auch auf ähnliche Weise arbeitet wie unsere beiden anderen Hauptprodukte, können wir da einen guten Beitrag leisten, denke ich, wenn es darum geht, eine Planung für besseren Hochwasserschutz zu erstellen auf CAD-Basis und das dann auch zu überprüfen und da Nachweise zu führen, dass das wirklich auch eine stabile Planung ist, mit der man da arbeiten kann.
Genau, lass mich nochmal kurz zurückkommen auf diese Hochwasserbeurteilung. Ich habe jetzt gerade bei eurem Webinar teilgenommen, gespannt zugehört. Da waren Risikoforscher, auch Messtechnik-Leute dabei und auch Menschen, die so Hochwasserereignisse simulieren können. Also einfach, wenn es so und so viel in die Bäche reinläuft, wie hoch wird der Wasserspiegel steigen? Das ist ja heute, wenn man so ein Hochwasser in der Donau oder Elbe sieht, dann sagen die auch, das Wasser- oder Schifffahrtsamt, vermutlich wird das jetzt morgen an dem und dem Ort den Scheitelpunkt bei der und der Pegelhöhe haben. Aber das geht noch viel besser, oder?
Ja, das geht zumindest schon sehr gut, würde ich sagen. Also wir hatten da auch zur Einführung jetzt von AquaTerra im deutschen Markt, da hatten wir auch eine Veranstaltung organisiert, von der du gerade ja auch erzählt hast. Und da gab es diese Experten, die zu Wort gekommen sind. Und ein Experte war dabei von einem Softwarehersteller, der Überflutungs- und Wassermodellierungssoftware entwickelt. Und da ist auch dieses Zusammenspiel, was für AquaTerra ganz wichtig ist. Das heißt, wir erstellen sozusagen die Geometrie, die Bestandssituation, wie so ein Fluss gerade aussieht beispielsweise, und geben das dann weiter an eine Wassermodellierungssoftware, Heckgras oder Mike Plus könnte das sein. Das sind so die großen Layer, der man dann eine Analyse führen kann, wie der Bestand aktuell aussieht, also wie die Hochwassersituation in der aktuellen Situation ist. Und was man natürlich, also wenn man dann verschiedene geometrische Änderungen auf CAD-Basis durchführt, wie sich dann auch diese Überflutungssituation hoffentlich dann verbessert. Und da kann man schon sehr viel messen und auch sehr viel prognostizieren. Das haben wir bei diesem sehr interessanten Vortrag von dem Herrn von DHI gelernt. Der hatte sich nämlich mit DHI und mit Mike Plus quasi das Seenmanagement, haben die sich betrachtet, der Schweiz. Und da sieht man, dass wirklich alles miteinander zusammenhängt. Man muss sich auf das gesamte Gebiet konzentrieren. Man muss im Grunde erstmal alles einpflegen in die Software, was man an Informationen so besitzt. Das sind Vermessungsdaten, das sind Uferinformationen, die Randbebauung an Ufern und so weiter. Und kann dann daraufhin auch ein richtig aussagekräftiges Modell erstellen, welches Hochwasserszenario bei welchem Regenansturm oder sowas in der Art dann sich ergibt. Ne? Und da setzt dann auch genau unsere Software an, dass man verschiedene Szenarien erstellt, geometrisch in CAD, und das dann weitergibt an die Überflutungswassermodellierungssoftware und die das dann genau sich betrachtet, was das für Auswirkungen hat. Und das wird dann wieder zurückgespielt und man sieht dann in seinem Entwurf schön im Lageplan, im Höhenplan und in den Querstätten, wo diese ganzen Überflutungen stattfinden und wo man auch idealerweise dann Änderungen vornimmt, um das Hochwasserrisiko zu minimieren.
Also normalerweise als Laie würde man ja denken, okay, das Wasser steigt jetzt auf einen Pegel von 5 Meter und man macht den Deich einfach 5,50 Meter hoch und damit ist die Sache erledigt. Aber so einfach ist es ja nicht. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist es ja auch immer so ein Hin und Her zwischen Entwurf und Modellierung. Das heißt, man hat die Modellierung, man sieht, bei dem und dem Hochwasser werden große Flächen überflutet und jetzt macht man den Entwurf, passt es entsprechend an, die Deiche vielleicht auch ein bisschen weiter nach hinten, um Überflutungsflächen zu schaffen. Und die auch die Geometrie des Flussbetts anders. Und dann kommt man hin. Aber man muss das immer wieder hin und zurück spielen, oder? Das habe ich richtig
genau
verstanden.
Das ist richtig. Das ist so ein Prozess, dass man schaut, wie die aktuelle Geometrie aussieht und wie sich dann diese ganzen Änderungen, die man einbringen kann auf CAD-Basis, wie die sich auswirken und was dann bei dem Überflutungsereignis passiert. Also beim Starkregenereignis, ob sich das dann besser verteilt, ob das Wasser besser abgeführt wird. Oder ob es Überflutungsflächen, Flussauen oder sowas in der Art gibt. Und wir sind da in einem ziemlich schwierigen Umfeld unterwegs, weil wir natürlich oft auch Bebauung direkt in Ufernähe haben, was das alles erschwert. Das heißt, es stehen im Vergleich zu der Situation vor 50, 60, 70 Jahren viel weniger Überflutungsflächen aktuell zur Verfügung, als das früher der Fall war. Und das macht das natürlich alles auch viel schwieriger, Ausweichflächen, nennt man Retentionsräume, zu schaffen für das Wasser, wenn es dann mal steigt. Und das ist ja eigentlich ein natürlicher Zustand, dass Wasser sich auch um den Fluss herum im Hochwasserfall teilen kann. Und das haben wir mit unserem Siedlungsbau und der Landwirtschaft im Grunde abgeschnitten. Also das sind die Sachen, die wir uns selbst, die Probleme, die wir uns quasi selbst geschaffen haben, dass wir nahe am Fluss bauen, dass wir Deiche errichten, um Flächen für die Landwirtschaft zu nutzen, dass wir Flüsse begradigen auch, um sie besser für die Schifffahrt nutzbar zu machen. Das sind alles so Sachen, die sind auf den ersten Blick natürlich ganz, ganz sinnvoll, ne, um die Wirtschaft und das Leben an sich fördern zu können. Aber wenn man dann in so einer Situation ist, mit einer Hochwassersituation, mit einem Hochwasserrisiko und dann auch sowas beobachtet, wie wir jetzt im September hatten in Mittel- und Osteuropa, da gab es ja große Überschwemmungen in Polen, Tschechien und Österreich. Dann in Valencia, in Spanien, in dieser Ecke, das war natürlich nochmal extremer gewesen auf sehr kleinem Raum. Aber man sieht, dass diese enge Bebauung, gerade in der Nähe von Flüssen, dass das zu großen Problemen führen kann. Und wenn man dann noch schauen kann, wie man vielleicht mit den Möglichkeiten, die man hat, dass man Bestandsdaten einliest und dann einen besseren Entwurf schafft oder vielleicht das im Hinterkopf auch behält, dass die Uferbebauung, dass man da Platz lässt auch für das natürliche Ausbreiten des Wassers, dass man da auf lange Sicht besser fährt.
Das ist ja gerade Flussbegradigung, das wollte ich auch gerade sagen. Wir kommen jetzt beide hier aus dem Rhein-Main-Gebiet und wenn man vom Rhein Richtung Basel schaut, da geht er ja ziemlich strack da hoch. Und wenn man mal auf der Landkarte sich das anschaut, sieht man noch genau, wo der Rhein früher geflossen ist. Also hier da den Kühkopf, wo es diese Altrheinarme gibt. Und das macht natürlich Fließgeschwindigkeit, aber auch weniger Platz für und weniger Überflutungsflächen. Das ist also auch ein großes Problem.
Genau, also das kann man auch messen. Da gibt's, habe ich auch mal Zahlen rausgesucht, auch für diesen Bereich, den du da gerade erwähnt hast. Das muss ich da gerade wirklich mal ablesen. Das sind bei Flussbegradigungen gab es eine Verkürzung des Oberrheins, das ist wirklich spannend, zwischen Basel und Bingen um etwa 82 Kilometer durch Flussbegradigung. Und das, wenn man sich das klar macht, das gleiche dann nochmal Niederrhein zwischen Bonn und der niederländischen Grenze um 23 Kilometer. Und das hat ja riesige Konsequenzen. Also der Fluss, der fließt tatsächlich schneller. Also wenn man sich den so bildlich vorstellt, das ist eine schnellere Fließgeschwindigkeit. Und die Konsequenz ist dann auch, dass diese Hochwasserwelle sich wesentlich schneller weiter verbreitet. Ne? Also das, da kann man auch messen, das gibt hier einen Bericht über die Strecke Basel-Maxau. Und das sind ungefähr 200 Kilometer und eine Verringerung der Fließzeit um 30 Stunden. Das sind also schon ganz extreme Werte und die sorgen dann für eine steilere Hochwasserwelle und eine Verschärfung des Hochwassers. Also das führt alles so wieder zum gleichen Problem, auch mit der Bebauung dann am Ufer zusätzlich zu der Flussbegradigung. Das macht uns schon zu schaffen und wird ja auch in der Zukunft nicht weniger werden, ne, weil die Vorhersagen ja auch dahin gehen, auch vom Deutschen Wetterdienst, dass wir eher mit wachsenden Niederschlagsmengen zu tun haben werden. Verteilen sich dann auch ein bisschen anders. Also die werden eher als Starkregen auf uns herniedergehen sozusagen und als weniger Landregen, also diesen leichten Regen, den man so kennt. Seit der Starkregen trifft auf stark ausgedörrten Boden, der kann weniger Wasser aufnehmen. Das Wasser fließt ab mit einer wahnsinnigen Geschwindigkeit direkt in die Gewässer, in die Fließgewässer, in die Flüsse hinein. Und dann muss eigentlich alles so ausgelegt sein von der Bebauung des Ufers, von der Auenlandschaft und so weiter, dass da auch Wasser aufgenommen werden kann. Und im Moment haben wir da noch viel Arbeit vor uns.
Die Flussbegradigung wird man sich nicht zurücknehmen können, also gerade bei einem schiffbaren Gewässer nicht. Manche so kleine Bäche, das wird ja teilweise gemacht, so Renaturierung. Aber ja, Flächen schaffen, wo es geht und also die Deiche zurückverlegen und die Deiche ertüchtigen in vielen Fällen. Kommen wir noch mal ein bisschen zurück zu dem Unternehmen, für das du tätig bist, CGS Labs, slowenisches Unternehmen, nicht wahr? Ich weiß nicht, ob es so viele Softwarehäuser, international tätige Softwarehäuser aus Slowenien gibt, die auch international vertreiben. Vielleicht erzählst du so ein bisschen was zur Historie des Unternehmens. Du hast schon gesagt, Wegebau, also Straßenbau, Schienentrassen. Wie lange gibt es das Unternehmen und wo habt ihr die größten Erfolge?
Genau, ja, also CGS Labs ist ja ein Softwareunternehmen, eine Software-Schmiede. Gegründet Anfang der 90er Jahre war das gewesen von unserem damals Gründer und jetzt auch immer noch Geschäftsführer Matthias Schein. Und seit der Gründung beschäftigen wir uns mit der Entwicklung von Softwarelösungen für den Verkehr, für die Verkehrsplanung und die Infrastrukturplanung. Ja, und da gehört der Schienenentwurf, der Schienenbau, der Straßenentwurf und die Kanal- und Flussplanung vor allem dazu. Und wir sind jetzt mittlerweile, also wir sind ein internationales Unternehmen und haben Niederlassungen in Deutschland, Slowenien natürlich mit dem Hauptstützpunkt, Hauptquartier sozusagen, Serbien und Tschechien. Und wir haben auch ein weltweites Netz von Vertriebspartnern, sodass man sagen kann, dass unsere Softwarelösung weltweit eingesetzt wird. Und ja, damals in den 90er Jahren, da war unser Gründer noch Pionier, würde ich sagen, auf dem Gebiet. Also wir haben damals für AutoCAD einen der ersten Aufsätze mitentwickelt. Platea für den Straßenentwurf und sind jetzt auch schon mittlerweile fast 10 Jahren in der Entwicklung für BricsCAD-Plattformen auch mit dabei und sind so mit diesen beiden CAD-Plattformen da sehr zufrieden. In letzter Zeit auch immer mehr mit BricsCAD.
Ich bin immer, ja, gut, dass du es erwähnst, dass das ein Aufsatz für Standard-CAD-Software ist. Da kommen wir gleich zum anderen Thema. BIM für mich als jemand, der nicht aus der Baubranche und auch nicht aus dem CAD-Umfeld ursprünglich kommt, war das irgendwann überraschend. Ich dachte immer, BIM, Building, für mich ein Gebäude, also ein Haus. Das heißt, man macht den digitalen Zwilling eines Hauses. Dann ist es aber zumindest in Deutschland so, dass bei Bundesbauprojekten in der Infrastruktur ist BIM schon verpflichtend. Und da erklärte mir jemand mal, und das war auch hier im Podcast, ja, Building heißt Bauwerk und nicht Gebäude. Also durchaus auch eine Brücke oder ein Fluss, nicht wahr? Das heißt, wenn hier eine Flussplanung gemacht wird in Deutschland, jetzt sagen wir, der Rhein würde am Kühkopf irgendwie neue Überflutungsflächen kriegen und andere Deiche, müsste das in einer Software gemacht werden, die BIM kann, oder?
Also wieder die Richtlinien aussehen, wann es da einen verpflichtenden Einsatz von BIM gibt, da muss ich wirklich, was das Thema Kanal- und Flussbau angeht, passen. Also das ist in der Tat so, dass bei großen Infrastrukturprojekten im Straßenentwurf, dass da eigentlich jetzt 2025, da ist ein Datum, ein Stichtag und da müssen alle größeren Planungsmaßnahmen, alle Projekte müssen auch nach der BIM-Methode geplant werden. Aber die Entwicklung geht ja in die Richtung. Das heißt, das wird sich nicht mehr aufhalten lassen und BIM ist auf jeden Fall eine notwendige Arbeitsmethode, die man berücksichtigen wird müssen, auch im Fluss- und Kanalbau. Und das muss man natürlich vorhalten und da wir unsere Softwareprodukte auch parallel weiterentwickeln, im Straßenbau sind wir da schon sehr weit mit dem Thema BIM, gucken wir natürlich auch, dass das alles übertragbar ist auf die anderen Produkte, die wir da so anbieten. Und im Endeffekt geht es ja darum, dass man ein 3D-Modell entwickelt, dass man die Geometrie übergibt. Das kann man dann für sogenannte Clash-Detections kann man das beispielsweise benutzen. Und das ist für Straßenbau ja genauso wichtig wie für den Gebäudebau, dass man einfach schauen kann, wo sind die möglichen Kollisionen, die man vermeiden könnte. Das geht mit diesen 3D-Modellen natürlich besonders gut. Und dann kann man das anreichern mit Attributen und kommt dann zu diesem kompletten BIM-Entwurf, den man dann auch als EFT-Modell abspeichern kann und in anderen Software öffnen kann. Das ist ja ein großes Thema und wird auch im Fluss- und Kanalbau mit Sicherheit ein immer größeres Thema werden. Es kann nicht schaden, wenn man sich mit der Sache jetzt so bald wie möglich, würde ich mal sagen, auseinandersetzt. Das gilt auch für viele Ingenieurbüros, die sich mit dem Straßenbau befassen. Da ist jetzt so langsam Druck und man muss gucken, dass man nach dieser Methode, nach der BIM-Methode, seine Entwürfe auch erstellt und weitergibt. Ja.
Ich weiß nicht, ob du das kannst und darfst überhaupt. Weißt du von einem Kunden, der eure Software einsetzt, der jetzt gerade ein großes Straßenbauprojekt in Deutschland betreut? Oder eine Bahn zum Beispiel. Jetzt habe ich heute gelesen, dass die Riedbahn, also zwischen Frankfurt und Mannheim, wieder fertig ist. Dass sich jemand, der sich jetzt dauernd ärgert, dass er an der Baustelle steht, genau weiß, das ist jetzt mit einer Software von euch geplant?
Nee, also wir haben, es ist ein bisschen schwierig in der Tat, darüber zu reden. Ja. Aber wir haben natürlich auch so besondere, ja, wie kann man das sagen, Projektkunden, ne? Also mit denen wir natürlich, das ganze Thema BIM ist für viele Hersteller, der Begriff Neuland, den möchte ich jetzt nicht unbedingt benutzen, ja, der ist so ein bisschen schwierig belegt, aber es ist in der Tat so, dass man da viele Erfahrungen sammeln muss, während man Projekte ausführt. Also da kann man sich ganz viele Gedanken im Vorfeld zu machen, die Software so gut wie möglich vorbereiten, aber die große Erfahrung oder der große Knall, wie man es nennen möchte, der kommt dann, wenn man das Projekt natürlich durchgeht. Und da haben wir drei Kunden, drei Nutzer, mit denen wir da zusammen unterwegs sind und da auch ständig Erfahrungen machen und das auch einfließen lassen. Aber also da so viel kann man sagen, also wir lernen da auch täglich dazu. Das ist einfach so, das liegt in der Natur der Sache. Und da muss man offen für bleiben und flexibel sein tatsächlich und auf Probleme dann auch schnell eingehen können.
Das ist vielleicht ein ganz gutes Schlusswort, dass die Ingenieursbüros sich kümmern müssen, wenn es Pflicht wird. Ich habe allerdings, bevor wir schließen, noch eine Frage. Das Webinar zu dieser Veranstaltung, die ich sehr interessant fand, das kann man nachträglich noch abrufen, oder?
Genau, das gibt es auf unserer, ja, da muss ich auch gerade überlegen, aber Go-to-Stage-Plattform
ist das. Das ist kein Problem. Wir machen einfach den Link in unsere Shownotes rein und dann können alle interessierten Zuhörer sich das im Nachhinein nochmal anhören. Ich fand das total interessant. Ich glaube, einen Vortrag über die Messtechnik, der hat so ein bisschen gezogen. Die Dame hat, glaube ich, auch überzogen. Aber so gerade diese Simulation von den Fließgeschwindigkeiten über den Schwemmungen und das Zusammenspiel mit Aquaterra, das war wirklich sehr beeindruckend. Also, den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Und dann bleibt es nur noch an mich, dir vielen Dank zu sagen. War eine spannende Folge. Und da wir ja nicht so weit voneinander entfernt sind, sehen wir uns bestimmt bei der einen oder anderen Veranstaltung mal wieder. Danke, Alex.
Danke auch, Jörg. Bis dann.
So, und dann noch an die Zuhörer. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben oder Kritik loswerden wollen, dann schreiben Sie mir einfach an info@cuttalk.de. Auch wenn Sie einen Vorschlag haben, wen wir denn als Gast mal einladen sollten oder vielleicht möchten Sie selbst mal Gast im Cuttalk sein, melden Sie sich einfach. Und dann denken Sie dran, wenn Sie jetzt direkt auf Abonnieren oder Folgen in Ihrer Podcast-App klicken, dann hören wir uns wieder in der nächsten Folge. Für heute sage ich Tschüss und auf Wiederhören.